Guten Morgen, ich möchte alle herzlich begrüßen und gerade auch alle die, die über den Livestream jetzt direkt uns zugeschaltet sind. Wir kommen heute Morgen zu dem ersten Kapitel in dem Buch Samuel und zwar lese ich nochmals ab Vers 1. Und es war ein Mann aus Ramathaim Zophim vom Gebirge Ephraim. Und sein Name war Elkana, der Sohn Jerochams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tochus, des Sohnes Zufs, ein Ephratiter. Und er hatte zwei Frauen. Der Name der einen war Hanna und der Name der anderen Penina. Und Penina hatte Kinder, aber Hanna hatte keine Kinder. Und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den Herrn der Heerscharen anzubieten und ihm zu opfern in Shiloh. Und dort waren die beiden Söhne Elis, Hophni und Phinehas, Priester des Herrn. Und es geschah, an dem Tag, als Elkana opferte, da gab er seiner Frau Penina und allen ihren Söhnen und ihren Töchtern Stücke. Aber Hanna gab er ein doppeltes Stück, denn er liebte Hanna. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Widersacherin kränkte sie mit vieler Kränkung, um sie aufzubringen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Und so wie er das Jahr für Jahr tat, so kränkte sie sie, so oft sie zum Haus des Herrn hinaufzog. Und sie weinte und aß nicht. Und Elkana, ihr Mann, sprach zu ihr: Hanna, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht besser als 10 Söhne? Bis dahin. Wir haben gestern in der Einleitung zum ersten Buch Samuel gesehen, welche große Bedeutung der Ort Shiloh hat. Das war der Ort des Zentralheiligtums für die 12 Stämme. Und wir haben gesehen, wir stehen jetzt da am Ende der langen Periode der Richter. Shiloh war der Ort der Anbetung seit der Eroberung des Landes unter Josua, also dann schließlich in Josua 18 beschrieben, die Stiftshütte da in Shiloh hatte aufrichten lassen. Und wir haben gestern schon gesehen, dass diese Ortschaft ausgegraben worden ist in den vergangenen Jahren und man hat den heiligen Platz der Stiftshütte dort entdeckt, außerhalb der alten Stadtmauer. Und wenn ich sage Stadtmauer, das war eine ganz imposante, mächtige Mauer. Mehrere Steinreihen sind noch erhalten und auch ein massives Glassi. Glassi, das ist so eine Aufschüttung zusätzlich zur Mauer, die eine zweite Sicherung darstellte, wenn eine Armee die Stadt angreifen wollte. Und auf dem Glassi, das war jeweils die Todeszone. Und so war diese Stadt also unglaublich geschützt. Und diese Mauern stammen noch aus der kananitischen Zeit. Also Shiloh wurde auch durch die Israeliten unter Josua erobert. Und man kann also eindrücklich noch nachempfinden, was das war. Man hat übrigens im Glassi Pfeilerverstrebungen gefunden, bis viele Meter in die Tiefe runter, um diesen aufgeschütteten und festgeklopften Hang eben zu festigen. Das ist ja die Art, wie man auch heute eben Tiefbau macht. Ja? Wenn am Rand einer Autobahn zum Beispiel, einer Bundesstraße, da irgendein Hang gesichert werden muss, macht man auch und zwar Betonpfeiler rein, um den Sturz zu sichern. Aber vor Jahrtausenden haben das die Kanaaniter gemacht. Aber dennoch, die Israeliten konnten auch Shiloh erobern und darum konnte schließlich die Stiftshütte dort gebaut werden. Und ich habe gesagt, die Stiftshütte wurde gesichert und durch die Israeliten, indem sie Mauern rund um die Stiftshütte, eben diesen heiligen Bereich, den man hier sieht, aus dem bestehenden natürlichen Felsen dort herausschlugen. Also das ist natürlicher Felsen da und da entlang, Abstand ungefähr 28 bis 30 Meter, wie wir das ausgemessen haben. Und da hatte die Stiftshütte wunderbar Platz, denn die Breite des Vorhofs war auf genau 26,25 Meter festgelegt. Die Königselle ist ja nicht ein Handgelenk mal Pi-Maß, sondern ganz genau 52,5 Zentimeter. Ja, und was ich noch anfügen wollte, ist dieses. Dieser Ort weist Zerstörungsspuren auf. Und das wurde eben Wirklichkeit nach Psalm 78. Vers 60. In den Versen davor wird die Untreue Israels im Land beschrieben, also was eben traurige Tatsache war in der Zeit der Richter. Und da lese ich Vers 58, und sie erbitterten ihn durch ihre Höhen und reizten ihn zur Eifersucht durch ihre geschnitzten Bilder. Gott hörte es und ergrimmte und er verachtete Israel sehr. Und man kann auch übersetzen, er verwarf Israel sehr. Und er verließ die Wohnung in Shiloh, das Zelt, das er unter den Menschen aufgeschlagen hatte. Und er gab in die Gefangenschaft seine Kraft und seine Herrlichkeit in die Hand des Bedrängers. Und er gab sein Volk dem Schwertpreis und gegen sein Erbteil ergrimmte er. Seine Jünglinge fraß das Feuer und seine Jungfrauen wurden nicht besungen. Und seine Priester fielen durch Schwert und seine Witwen weinten nicht. Und so weiter. Also Shiloh wurde zerstört und das erfolgte dann schließlich im Jahr 1056. Das ist das Todesjahr von König Saul, als die Philister dann den Krieg gegen Israel gewannen und auch viel Land Israel wegnehmen konnten. Das war eine Katastrophe, das Ende von Saul. Und da wurde eben auch Shiloh zerstört, aber ich habe gestern erklärt, noch vorher hatte man die Stiftshütte evakuiert nach Nof. Und so wurde die Stiftshütte nicht verwüstet, aber der Ort Shiloh wurde verwüstet wegen des Götzendienstes. Aber was wir in 1. Samuel 1 finden, eine Familie, die noch eben eine Treue und Liebe zum Herrn zeigte, indem sie jährlich eben nach Shiloh hinaufgingen, um dem Herrn, dem wahren Gott, zu opfern und eben nicht den Götzen, wie das ganz üblich war bei ihren Volksgenossen damals. Und ich habe bereits darauf hingewiesen, dass also der Name Shiloh sehr oft vorkommt in der Bibel. Wir haben hier alle Stellen, alle 32 Stellen. In Josua 18, wo die Stiftshütte aufgerichtet wird, aber dann auch Kapitel 19, 21, 22. Dann wiederholt im Buch der Richter. Und sehen wir, wie viele Male in 1. Samuel. Dann auch 1. Könige und wir haben gelesen Psalm 78, Vers 60. Und ich möchte noch dazu lesen aus Jeremia. Und in Jeremia sind wir 600 Jahre später, ungefähr, grob gesagt. Und da lesen wir von Schilo in Kapitel 7. Das war auch eine Zeit des Götzendienstes, am Ende der Königszeit. Hier in Samuel sehen wir am Ende der Richterzeit. Am Ende der Königszeit, also deutliche Parallelen. Und dennoch, in ihrem Aberglauben meinten die Juden in Jerusalem, sie hätten eine Sicherheit, eine Garantie gegen die Bedrohung der babylonischen Armee, weil sie ja den Salomo-Tempel in Jerusalem hatten. Und Gott macht durch Jeremia klar, das gibt überhaupt keine Sicherheit. Den Tempel zu haben, das gibt keine Sicherheit. Und der Beweis, mit Schilo war es nicht anders. Gott hat Schilo verlassen damals. Und der Ort wurde zerstört. Darum sollte in der Zeit von Jeremia auch Jerusalem zerstört werden, wegen der Sünde. Der Tempel ist keine Garantie, so wie die Stiftshütte keine Garantie war. Und zwar lese ich Jeremia 7, Abvers 11. Ist denn dieses Haus, das nach meinem Namen genannt ist, eine Räuberhöhle geworden in euren Augen? Ich selbst sehe, ich habe es gesehen, spricht der Herr. Denn geht doch hin zu meiner Stätte, die in Schilo war. Das ist ein Befehl. 600 Jahre später werden die Juden aufgefordert, sie sollen die Ortschaft Schilo aufsuchen. Warum? Um dort die Zerstörungsspuren anzuschauen. Nochmals. Denn geht doch hin zu meiner Stätte, die in Schilo war, wo ich zuerst meinen Namen wohnen ließ. Und seht, das ist auch ein Befehl, dort diese Ruinen anzuschauen. Und seht, was ich ihr getan habe, wegen der Bosheit meines Volkes Israel. Und nun, weil ihr alle diese Werke getan habt, spricht der Herr, und ich zu euch geredet habe, früh mich aufmachen und redend, ihr aber nicht gehört habt, und ich euch gerufen habe, ihr aber nicht geantwortet habt, so werde ich diesem Haus, das nach meinem Namen genannt ist, auf das ihr euch verlasst, und dem Ort, den ich euch und euren Vätern gegeben habe, ebenso tun, wie ich Schilo getan habe. Ich werde euch wegwerfen von meinem Angesicht, so wie ich alle eure Brüder, die ganze Nachkommenschaft Ephraims, weggeworfen habe. Auch der Begriff Schiloniter kommt mehrere Male vor und wir haben gesehen, aber ganz wichtig ist 1. Mose 49, Vers 10, um die Ortschaft und Bedeutung von Schilo wirklich gebührend zu erfassen. Ich lese aus den Abschiedsworten von Vater Jakob, der am Ende seines Lebens die 12 Stammväter der 12 Stämme segnete. 1. Mose 49 und in Bezug auf Juda, Vers 8, sagt er, dich, Juda, dich werden deine Brüder preisen. Und weiter, Vers 10. Nicht weichen wird das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis Schilo kommt und ihm werden die Völker gehorchen. Da verheißt er, dass der Messias kommen wird, Schilo genannt, und er wird aus dem Stamm Juda kommen. Es war schon lange klar, dass der Messias aus der Linie von Sem kommen wird, dann über die Linie von Abraham. Aber da wird dann auch geklärt, nicht über Ismael, sondern über Isaak. Und bei Isaak wurde dann geklärt, nicht über die Linie von Esau, sondern Jakob. Aber Jakob hatte 12 Söhne und da wird geklärt, und der Messias kommt über, nicht über Ruben oder Naphtali, sondern über Juda. Und hier wird noch verheißen, nicht weichen wird das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab, bis das Schilo kommt. Das heißt, Israel würde seine nationale, staatliche Existenz nicht verlieren, bis das Schilo kommt. Man könnte sagen, ja, aber die wurden doch deportiert nach Babylon. Jawohl. Aber noch viele Jahre war König Jojakin in Babylon. Und die Bibel berichtet auch, dass er dort aus dem Gefängnis freigelassen wurde und auf einem Thron in Babylon sitzen durfte. Man lese den Schluss von 2. Könige und da wird auch gesagt, dass er eine Altersversicherung bekam. Nebukadnezar hat ihm sogar zugesichert, was er an Lebensunterhalt bekommen sollte bis zu seinem Tod in Babylon. Und das Fantastische ist, diese Lebensversicherung, die Quittung oder die Garantie ist gefunden worden. Und die Tontafel, auf der steht für König Jojakin, so und so viel muss ihm da an Nahrungsmitteln zur Verfügung gestellt werden. Ich habe sie selber gesehen. Also die hat man gefunden, die war lange im Museumsarchiv, bis dann ein großer Assyriologe, einer der großen Archäologen des 20. Jahrhunderts, Wiseman, die Tafel nicht nur in die Hand nahm, sondern entzifferte. Und das war für ihn so fantastisch. Also das Original, genau das, was in 2. Chroniker 24 beschrieben wird, da vor sich in den Händen zu haben. Er war ein gläubiger Mann. Und er hat einmal berichtet, eine der ganz großen Erfahrungen in seinem Leben war, als er diese Tafel in Händen hielt. Ja, und wir lesen auch in Hesekiel 8, dass die Ältesten Israels, die waren immer noch Älteste und quasi Führer auch der Juden in Babylon. Und dann durften sie wieder zurückkehren. Sie konnten nicht mehr das Königtum aufbauen, aber die staatliche Existenz war immer noch da. Und das ging dann eben bis ins Jahr 70 mit der Zerstörung Jerusalems und des Tempels und in der Folge, insbesondere mit dem zweiten Untergang Jerusalems im Jahr 135 durch Kaiser Hadrian, ging die nationale staatliche Existenz Israel in der Folge unter. Der Herrscherstab war von Juda gewichen, das Zepter gewichen. Also Schilo musste vorher gekommen sein. Jawohl. Und der Messias ist gekommen, deutlich vorher. Aber wirklich am Ende der nationalen Existenz Israels, wie es da vorausgesagt ist. Schilo, der Ruhebringer, Friedebringer. Und in Matthäus 11 lesen wir, wie Schilo zu uns Menschen spricht. Matthäus 11. Ich habe das gestern nur erwähnt, aber was man nicht direkt in der Bibel anschaut, nimmt man einfach nicht gleich direkt auf. Matthäus 11, Vers 28, da ruft Schilo, der Herr Jesus, kommt her zu mir, alle, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also wirklich, jeder wird eingeladen. Kommt her zu mir, alle. Und dieses Alle ist wirklich sehr umfassend. Der Jesus hat nicht nur Israel gerufen, sondern auch die Völker. Und das sagt Jakob, bis das Schilo kommt und ihm werden die Völker gehorchen, oder die Fußnote erklärt, sich anschließen. Und das Fantastische ist, wir können jetzt zurückschauen und sehen, Millionen von Menschen aus allen Nationen in der Folge des nationalen Untergangs Israels, an dessen Ende Shiloh erschienen ist, haben sich Shiloh angeschlossen und haben sich wirklich bekehrt, ihre Schuld Gott bekannt, bereut und das Opfer des Herrn Jesus für sich persönlich in Anspruch genommen. Durch 2000 Jahre hindurch bis heute, so hat sich das in wunderbarer Weise erfüllt. Die Völker werden sich ihm anschließen. Und so gibt es unzählige Millionen von Zeugen, die sagen können, ich habe erlebt, der Herr Jesus bringt wirklich zur Ruhe. Gibt inneren Frieden, sodass wir mit Paulus sagen können, Römer 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und ich möchte noch auf etwas hinweisen, dieser Friede mit Gott, das ist grundsätzlich, wenn man sich bekehrt. Aber im praktischen Leben kann man dann immer noch viele Beunruhigungen erleben. Und ich möchte dazu noch einen Vers aufschlagen, der eben auch so wichtig ist im Zusammenhang mit dem Thema Shiloh, aus dem Johannesevangelium. In Kapitel 14 sagt der Herr Jesus, Vers 27, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, seid auch nicht furchtsam. Also der Herr Jesus sagt, Frieden lasse ich euch. Diesen Frieden hat er uns dagelassen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, wie Kolosser 1 sagt. Jetzt haben wir Frieden mit Gott durch den Glauben. Aber dann sagt der Herr Jesus zusätzlich, meinen Frieden gebe ich euch. Meinen Frieden, das ist der Friede, den er als Mensch hier auf der Erde in seinem Herzen empfunden hat. In all den Schwierigkeiten und Nöten hat er diesen inneren Frieden gespürt. Und ich möchte, lass mir Johannes offen, nochmals zurück zu Matthäus 11. Ich habe ja dort einfach eingesetzt bei Vers 28. Aber ich muss noch erklären, in den Versen davor, da sehen wir, wie der Herr Jesus so traurig ist, dass die Städte, in denen er am meisten gewirkt hatte, das ist das sogenannte Evangeliendreieck, weil diese drei Ortschaften am Nordende des Sees Genezareth bilden zusammen so ein Dreieck, Chorazin, Bethsaida und Kapernaum. Die Masse hat ihn und seine Botschaft abgelehnt. Und er sagt, wehe, wehe. Und dann in jener Zeit, schreibt Matthäus in 11, Vers 25, also in dieser Zeit, wo der Herr Jesus so traurig war über diese Ablehnung, zu jener Zeit hob Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater. Denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn, und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will. Also ist das nicht wunderbar zu sehen? Der Jesus sieht diese traurige Sache, und dann zu jener Zeit wird ausdrücklich gesagt, betet er, ich preise dich, Vater. Er hatte diesen Frieden in seinem Herzen und er konnte sagen, Vers 28, ja, Vater. Und nicht wahr, wir haben oft das Problem, wir sagen es nicht, aber es soll dann doch eigentlich das heißen, nein, Vater. Und das hat bei ihm bewirkt, dass er eine so tiefe innere Ruhe hatte. Auch in dieser ruhelosen Zeit dieser Welt. Und dann kommt Vers 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Also er gibt diesen grundsätzlichen Frieden mit Gott, der ist unerschütterlich. und auch nicht abhängig von dem, was wir empfinden. Aber er gibt auch seinen eigenen Frieden. Meinen Frieden gebe ich euch. Diesen Frieden gibt er uns immer wieder ins Herz, dass wir in der Beunruhigung, im Aufgewühltsein wieder diesen Frieden, den er empfunden hat, empfinden dürfen. Das ist Shiloh. Also ein herrlicher Name, nicht wahr? Und wenn man diesen Namen mal wertschätzt, dann schätzt man eben auch alle Stellen umso mehr wert, die über diesen Ort Shiloh, den Ort der Wohnung Gottes und des Opfers Gottes in der Schrift lesen. Denn das weist alles hin auf den Herrn Jesus, der eben durch sein Opfer diesen Frieden mit Gott bewirkt hat und auch ermöglichte, dass Gläubige diesen Frieden in der Gemeinschaft, man denke an das Eingehen der Priester ins Heilige, der Stiftshütte, genießen konnten. Das ist alles in ihm begründet. Und wohl uns, wenn wir solche Shilohiter sind, wie da fünfmal dieser Ausdruck vorkommt. Menschen, die in Shiloh wohnten, das waren Shilohiter. Und jeder, der sagen kann, jawohl, ich habe Frieden mit Gott, durch den Glauben, und immer wieder darf ich erfahren, wie der Herr Jesus seinen Frieden mir gibt, nach Johannes 14, 27, solche Leute können sagen, ich bin ein Shilohiter oder eine Shilohiterin.